Tja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist ja die erste inhaltliche Runde. Ich will kurz erklären, was ich in der ersten Stunde vorhabe. Was eigentlich nahe liegt, dass wir zu unserem Thema die fünf Indriya mal sowas wie einen Überblick gewinnen und uns vor allen Dingen auch mal klar machen, in welchem Gesamtzusammenhang das jetzt steht, damit wir nicht das Gefühl haben, das ist jetzt wahllos irgendetwas, dass wir es einordnen können. Und zwar möchte ich beginnen damit, wie wir normalerweise oder wie der normale Mensch die Wirklichkeit wahrnimmt oder versteht. Wir haben die meisten den Eindruck, da ist sowas wie eine Welt und da gibt's uns selbst und wir werden irgendwo in diese Welt hineingeboren. Es scheinen irgendwie objektive Gegebenheiten zu sein, da ist etwas. Und wir unterliegen diesen Bedingungen. Ob das jetzt Naturgesetze sind, ob das die gesellschaftlichen, politischen, sozialen Bedingungen sind, da scheint irgendwas zu sein und wir finden uns mittendrin. Und da haben wir die Mühe, uns da zurechtzufinden und irgendwie zu behaupten. Die einen sind völlig resigniert, ja, nach dem Motto, ach, guckt euch an, dieser riesengroße Kosmos. Und der kleine Mensch, was bedeutet denn der kleine Mensch in diesem All? Und die anderen versuchen wenigstens irgendwie zu strampeln und sich durchzulavieren, um sich irgendwie in diesem Leben zu behaupten. Ja, manche verzweifeln auch, weil sie glauben, diese Aufgabe ist viel zu groß. Es wundert uns nicht, dass der Buddha da nun eine ganz, ganz andere Sichtweise hat. Er sagt nämlich, diese beiden Grundphänomene der Existenz, Ich und Welt, sind keine fixen Größen an sich. Die bestehen gar nicht objektiv für sich, die haben keine Eigenexistenz, sondern beide, Ich und Welt, haben ihre Realität dadurch, dass sie erlebt werden. Der sagt nicht, Ich und Welt existieren nicht. Nee, das nicht. Aber er sagt, wie existieren sie denn dadurch, dass sie erlebt werden? Und jetzt kommt ein weiteres Entscheidendes dazu. Er sagt, diese beiden haben etwas Drittes, was sie erst in Erscheinung bringt. Und dieses Dritte nennt er Citta oder bildhaft gesprochen Herz. Also Herz, Citta, ich werde das gleich nochmal in Erinnerung rufen, was wir darunter verstehen, ist das, was eigentlich die Ursache, der Grund dafür ist, dass diese beiden Phänomene Ich und Welt erlebt werden. Und damit ist schon deutlich, dass wir an einer ganz zentralen Stellschraube stehen, was das Verständnis von Wirklichkeit angeht. Wir müssen nämlich Citta, wir müssen Herz verstehen, um Existenz zu kapieren. Denn hier haben wir den Urgrund aller Phänomene. Citta ist im Grunde der Erzeuger der Umwelt, die wir erleben. Nicht? Er ist Erzeuger von der Person, die wir als Ich bezeichnen. Citta ist der Erzeuger von allen Dingen, die wir wahrnehmen. Er ist der Gestalter von uns selbst oder psychologisch gesagt. Er ist Ursprung, Herz ist Ursprung von Wahrnehmung und Gefühl. Also all das, was wir als Erleben bezeichnen. Und damit ist Citta auch Schicksal bestimmend, wenn man dieses Wort aus der Alltagssprache mal gebraucht. Und Citta ist bestimmend für das Wohl und Weh, das wir erfahren, für das Glück oder das Unglück, das wir erfahren. Und der Buddha neigt ja dazu, die Dinge, die er abstrakt erklärt, immer auch in Bildern zu fassen. Und da hat er das Bild vom Maler. Er sagt, Citta ist ein Maler, der die verschiedensten Bilder auf Leinwand malt. Und wir wissen ja, was ein Maler macht. Er nimmt Farben, ja, um Bilder zu erzeugen. Und diese Farben können sehr unterschiedlich sein, so wie die Bilder unterschiedlich sein können. Das können dunkle sein, das können helle Bilder sein, das können bewegte sein und können mehr stille sein. Und bei den Farben, es kann sehr bunt sein, was da auf der Leinwand ist. Es kann sehr einfarbig sein. Es kann schwarz oder weiß sein. Es können verschmutzte Farben oder es können reine Farben sein. Und wenn man das Bild sich vor Augen führt, ja, dann kann man schon den Ansatz erahnen, den der Buddha gebraucht. Aber um den Chef sozusagen selbst nochmal zu Wort kommen zu lassen, hier, wie er es formuliert. Er sagt, wie wenn ein Färber oder ein Maler mit Farbe oder Lack, gelb, blau, rot, auf wohlgekletterter Holztafel, auf einer Wand oder auf einer Leinwand, das Bild einer Frau oder eines Mannes gestalten würde. Ebenso lässt der unerfahrene Weltmensch immer wieder Körperlichkeit entstehen, immer wieder Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung und Bewusstwerden entstehen. Das ist eigentlich schon alles. Da könnte man im Grunde schon aufhören, weil damit alles gesagt ist. Da entstehen Bilder und Realität hat eben die Qualität, dass sie im Grunde Bilder sind, die jemand projiziert hat oder etwas projiziert hat, nämlich Citta, von dem ich schon sprach. Und alles, was wir erleben, das ist hier abstrakt formuliert in den 5 Daseinsfaktoren, Form, Gefühl, Wahrnehmung, Aktivität und die Dynamik. Da ist sozusagen alles abstrakt formuliert. Es ist ja alles, was Welt ist, alles, was Welterscheinung ist, ist damit abgedeckt. Und es ist gleichzeitig auch konkret formuliert. Männer gestalten und Frauen gestalten. Denn wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, wir nehmen ja meistens gar nicht 5 Kanda wahr. Wir nehmen uns als Personen wahr oder Bäume oder Häuser, also sehr konkret. Und das ist die Erinnerung. Das sind Erscheinungen, die zurückzuführen sind auf etwas, was man sich genauer angucken muss. Und daraus ergibt sich, denke ich, schon eine doppelte Konsequenz. Einmal sind wir indirekt aufgefordert, näher zu verstehen, was denn Herz bedeutet, was Citta bedeutet. Denn wenn man mit Dingen umgehen will, muss man sie erstmal verstehen. Und das Zweite ist, Verstehen alleine genügt nicht. Wenn Herz wirklich ein Maler ist und viele Facetten auf der Palette sind, dann muss ich auch gucken, dass dieses Herz gereinigt wird. Mit anderen Worten, dass ich mir genau anschaue, welche Farben ich denn wähle, um Bilder zu malen. Fußnote, wenn ich denn überhaupt noch Bilder malen will. Aber das ist noch meine Sache für sich. Also, zunächst gucken wir mal, was Citta ist, dass wir uns das vor Augen führen, um das genau zu verstehen. Und der Buddha sagt an dieser Stelle, daher soll man häufig das eigene Herz betrachten. Also nicht jetzt, was tut sich überall so, sondern es ist ja eine konkrete Aufgabe für uns. Wir haben ja mit der Lehre des Buddha keine abstrakte Philosophie, sondern es ist ja immer eine Anleitung, wie gehen wir mit uns selbst um. Das ist ja der Ansatzpunkt für Veränderung. Daher soll man häufig das eigene Herz betrachten. Lange Zeit war dieses Herz befleckt durch Gier, durch Hass und Verblendung. Befleckung des Herzens verunreinigt die Wesen. Reinigung des Herzens läutert sie. Und damit ist auch schon das Programm genannt, ja, um was es im Kern geht. So, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir mit dem Begriff Citta etwas sehr Zentrales nicht nur in der buddhistischen Lehre haben, sondern auch etwas sehr Zentrales, was unser eigenes Verständnis und die eigene Praxis angeht. Deshalb in 3 Sätzen nochmal, dass wir uns nochmal vergegenwärtigen, was denn der Maler Herz, was denn Citta bedeutet. Man kann sagen, wenn man es zusammenfassen will, dass Citta so etwas ist wie der Gesamtkomplex aller psychischen Kräfte, Anlagen, Tendenzen, Triebe, die in uns versammelt sind. Das Psychische oder das Seelische, das wäre so ein Ausdruck, den wir im Westen ganz gut kennen. Der ist vielleicht ein bisschen belastet, dieser Begriff, aber er geht schon in die richtige Richtung. Citta meint das Seelische. Und in dem Zitat, das ich vorhin kurz gebracht habe, ist ja dargestellt, dass diese Psyche normalerweise verunreinigt ist. Ja, das ist ja das Dumme dabei. Das heißt, verunreinigt, wie es in der Standardformel heißt, durch Gier, Hass, Verblendung. Das ist die Krux der ganzen Sache, denn es ist ja nicht nur eine psychologische Betrachtung, die wir anstellen, sondern wenn eine Psyche oder unsere Psyche belastet ist, befleckt ist, verunreinigt ist, hat das Konsequenzen, dummerweise negative Konsequenzen. Denn alles, was die Wesen erfahren, an Schmerz, an Unvollkommenheit, an Leiden etc., ist darauf zurückzuführen. Ja, die Bindung an den Daseinskreislauf, die Bindung an den Leidenszusammenhang ist dadurch gegeben, dass Herz existiert und Herz verunreinigt ist. Und jetzt kommt das große Aber, ich sage mal das glückliche Aber, dass ich bisher nur eine Seite von Citta beleuchtet habe, diese so eine negative Seite. Das Aber besteht darin, dass Citta auch eine andere Seite hat und damit sind wir genau bei unserem Thema. Denn wie Citta diese bindenden Kräfte hat, hat es auch die befreienden Potenziale. Also die Möglichkeiten, die uns aus dem Daseinskreislauf herausführen. Die erlösenden Fähigkeiten und Kräfte, die Indriya und Bala genannt werden. Und um auf unser Bild nochmal zurückzukommen, der Warte sagt uns, guck auf die Palette von den Farben, die zur Verfügung stehen. Guck, was du dir aussuchst. Achte darauf, dass du mir die helleren Farben nimmst, denn dann entstehen auch hellere Bilder. Achte darauf, was du zeichnest, ja, und habe im Blick, dass du vielleicht irgendwann sogar mal aufhörst oder überhaupt aufhörst, Bilder zu malen, weil auch die schönsten Bilder, wie wir noch sehen werden, auch die schönsten Bilder haben gewisse Nachteile. Sie sind noch nicht das Ende unseres Weges. So, was noch zu ergänzen ist, wäre unter dem Stichwort Buntheit des Herzens zu sagen, ich habe das schon mal angedeutet, dass das, was wir Citta nennen, jetzt nicht monolithisch einheitlich ist, sondern dass das ein Gewusel von ganz, ganz unterschiedlichen Dingen ist. An einer Stelle sagt der Erwachte selbst, oder er fragt erstmal, welcher Art ist denn Herz? Antwort, das Herz ist gar vielfältig, mannigfaltig, unterschiedlich. Oder nochmal anders formuliert, was ist das Herz? Eine Menge von vielfältigem, mannigfaltigem. Das ist die Buntheit unserer Existenz. Das ist die Buntheit des Lebens, die Vielfalt, die erdrückende Vielfalt heutzutage, die zurückzuführen ist dafür oder darauf, dass unser Herz so vielfältig ist, dass da tausend Nuancen gegeben sind. Und es sind nicht nur unterschiedliche Dinge da, sondern geradezu gegensätzliche Dinge. Also Triebkräfte, die negativ und unheilsam sind. Daneben Triebkräfte, die positiv und heilsam sind. Also solche, die im Samsara festhalten, daran binden. Aber auch solche, die da herausführen, die uns aus der Sackgasse herausleiten. Solche, die auch den Samsara, den Daseinskreislauf, völlig transzendieren. Um das nochmal zu sagen, was sind die Kräfte? Ich habe jetzt nur diese bekannte Dreiheit genannt. Also Gier, Hass und Verblendung wird ja immer gesagt. Aber auch das ist ja nur ein Sammelbegriff, dass man so eine Art Stichwort hat, dass man eine Formel hat. Aber wir wissen ja sehr genau, dass in anderen Zusammenhängen der Buddha Gier, Hass und Verblendung nochmal auf tausenderlei Weise konkretisiert. Manchmal spricht er von fünf Hemmungen. Das ist nichts anderes als eine Form, wie sich Triebe manifestieren. Und zwar, wie sich Triebe im sinnlichen Bereich manifestieren. Also da, wo unsere seelische Heimat, unsere existenzielle Heimat im Moment ist, der Welt der Sinnensucht, da sind die fünf Hemmungen zu Hause. Und manchmal sagt er, ja, die Triebe manifestieren sich als die 10 Fesseln. Nicht? Also 5, die uns im sinnlichen Bereich halten und 5, die uns im jenseits des Sinnes halten. Und manchmal spricht er von 16 oder mehr Herzenstriebungen. Das wäre dann mehr, sagen wir, der soziale Aspekt der Triebe, die uns zeigen, wie wir zu anderen Menschen stehen, nicht? Ob wir eher harmonisch sind oder ob wir mehr starrsinnig. Soll heißen, dass wir uns nicht zufrieden geben mit reinen Formeln. Ah ja, Gier, Hass und Verblendung, ja, habe ich schon 100-mal gelesen, weiß ich. Sondern dass wir sehen, das sind immer Bezeichnungen, verschiedene Bezeichnungen, um Realität zu begreifbar zu machen und vor allen Dingen das Gewusel begreifbar zu machen, das wir Herz nennen, das wir Citta nennen. Und dazu gehört, das habe ich ja schon angedeutet, glücklicherweise auch das, was die befreienden Dinge sind. Und das ist ja das Generalthema unserer Woche, nämlich die 5. Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit. Sada, Virya, Sati, Samadhi und Panya. Das sind die 5, mit denen wir uns beschäftigen, die wir sozusagen durch die Woche tragen oder die uns durch die Woche tragen, wo wir auch das entsprechende Umfeld uns noch mit betrachten. Wichtig dabei, und es soll das Letzte sein zu diesem ersten einleitenden Aspekt, wenn ich jetzt von Citta gesprochen habe, ist das eben auch nichts, was irgendwie in Stein gemeißelt ist und ein für alle Mal so ist, wie es ist. Also wenn wir uns jetzt angucken und feststellen, na ja, so funktioniere ich, ist das jetzt eine Beschreibung der momentanen Situation. Aber das heißt nicht, dass wir auf alle Zeiten so bleiben und auf alle Seiten so festgenagelt sind. Das ist ja gerade der Aspekt des Dynamischen, des Veränderbaren, dass wir nichts sind, sondern dass wir im Grunde alles deshalb werden können, dass wir die Farben auf unserer Palette eben austauschen können und sagen, okay, das eine war Vergangenheit und ab heute wird nur noch in hellem Gelb und hellem Blau und Weiß gemalt, so ungefähr. Ja? Also das wäre sozusagen das Hoffnungsfrohe auch an unserer Situation, dass die Dinge alle im Wandel sind, alle veränderbar sind und deshalb wir auch die Chance haben, unsere Lebenssituation zu verbessern. Das war jetzt mal ein kurzer Überblick, warum wir uns mit den Indriya beschäftigen und in welchem Gesamtzusammenhang der Lehre sie stehen. Und jetzt geht es eigentlich darum, uns den 5. mal ein bisschen anzunähern, um ein bisschen mehr zu sehen, was heißt es denn konkret. Und die Überschrift, die ich gewählt habe für diesen nächsten Block, lautet 5x3. Ja? Weil dummerweise die Welt ist kompliziert und auch mit den 5 Indriya bei der näheren Betrachtung wird man sehen, ja, es lässt sich doch eine Menge sagen und es lässt sich eine Menge differenzieren. Aber da werden wir uns jetzt ja Schritt für Schritt annähern. Ich will nochmal jeweils einen Satz sagen zu dem, was die einzelnen Indriya bedeuten, dass man so eine Art Vorgeschmack hat, bevor wir morgen und übermorgen in die Details gehen. Es fängt immer an mit Vertrauen. Ja, Vertrauen, was heißt das? Man ist überzeugt in den Wert einer Sache oder Person. Man ist zuversichtlich, dass irgendwas eintreten wird, dass irgendwas gut oder richtig ist. Recht? Man hat Zuversicht in eine verbesserte Situation. Man verlässt sich auf etwas, man baut auf etwas, man rechnet mit etwas Festes. Umschreibt in etwa Vertrauen. Tatkraft meint, dass man ein Ziel, das man ins Auge gefasst hat, auch umsetzen will und umsetzen kann. Nicht nur davon träumt und daran denkt, sondern auch Energie aufbringt, etwas zu verändern. Dass man sich einsetzt für etwas, ja, dass man den Hintern hochkriegt, dass man sich einen Schub gibt, dass man in die Puschen kommt oder wie immer das man bezeichnen will. In Hessen sagt man, von nichts kommt nichts. Ja, und Tatkraft ist genau das Element, das diesen Wandlungsprozess, den ich als möglich beschrieben habe, auch in Gang setzt. Achtsamkeit, Sati, ist das dritte Element in unserer Runde. Und das könnte man vorläufig mal beschreiben mit Achtsamkeit, ist die normale Übersetzung von Sati, Wachheit, geistige Präsenz, mitkriegen, was ist, aufmerksam sein für die Realität oder auch Erinnerungsfähigkeit. Das gehört mit dazu. Dann hätten wir Sammlung, Samadhi. Das ist die Fähigkeit, zur Ruhe zu kommen, zur Stille zu kommen, statt Vielfalt mehr Einheit zu erleben. Nicht? Also das Ganze ein bisschen, ja, von der Vielfalt, von der Hektik und von der Bewegung, ja, zur Ruhe zu führen. Und Weisheit, einfach übersetzt, die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Also nicht von Illusionen leben, nicht von Unwissen leben, nicht von Irrtum leben, sondern Einblick haben in die Realität, Durchblick haben, einen Überblick über die Dinge haben, also Wissen statt Unwissen. So, jetzt wird's dadurch ein bisschen kompliziert, dass diese fünf, die ich jetzt genannt habe, sehr unterschiedliche Funktionen haben können und auch sehr unterschiedliche Reichweiten. Darauf kommt's an. Sehr unterschiedliche Reichweiten, was die ja Möglichkeiten angeht, die in diesen Fünfen drinstecken. Denn wenn man die Belehrungen sich mal anschaut, die der Buddha gegeben hat, wird man sehen, dass er diese fünf Dinge, ich sage es nochmal, Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit mit drei unterschiedlichen Begriffen belegt. Seltsamerweise. Einmal sagt er, diese fünf sind Dhamma. Das sind Eigenschaften. Dann sagt er, nee, diese fünf sind Indriya, Fähigkeit oder Heilsfähigkeit. Und dann sagt er, nee, diese Dinge sind Bala, das sind Kräfte. Und um es ganz verrückt zu machen, bei dreien sagt er noch, ja, das sind sogar Erwachungsglieder. Also wenn man das zur Kenntnis nimmt, merkt man, dass man nicht so hoppla hopp über diese Dinge hinweggeht. Ja, ich habe das jetzt begriffen, Vertrauen und das habe ich sozusagen drauf, sondern dass da erst anfängt unsere Betrachtung, was ist es genau und wo führt es hin? Welche Folgen hat das? Welche Wirkungspotenziale sind in diesen fünf drin? Und die sind sehr unterschiedlich und das will ich mal in einem Beispiel deutlich machen. Ich fange an beim stinknormalen Alltagsleben. Dann werden wir sehen, dass diese fünf auch zu Hause sind, wo überhaupt keine Buddhisten auftauchen, ja, wo nicht mal Menschen auftauchen, die irgendeinen religiösen Bezug haben, sondern diese fünf Dhamma, die fünf Eigenschaften, sind Eigenschaften, die menschliche Eigenschaften sind. Und ich führe ein mit einer kleinen Dialogsituation zwischen dem Buddha und Mahanama, den wir gestern schon kennengelernt haben. Mahanama ist der, fragt jetzt den Buddha, die wir, o Herr, uns mit vielerlei Dingen beschäftigen, welche Beschäftigung ziemt sich denn für uns? Der Buddha antwortet, recht so, Mahanama. Gut steht es euch edlen Söhnen an, dass ihr zum Vollendeten kommt und ihn darüber befragt. Der Vertrauensvolle ist erfolgreich, nicht der Vertrauenslose. Der Willensstarke ist erfolgreich, nicht der Träge. Der Achtsame ist erfolgreich, nicht der Unachtsame. Der Gesammelte ist erfolgreich, nicht der Ungesammelte. Der Weise ist erfolgreich, nicht der Unweise. Also Jnana Tiloka übersetzt erfolgreich. Und ich transformiere das einfach oder transportiere das einfach mal in unser Alltagsleben, denn hier ist von Spiritualität erstmal direkt gar nicht die Rede oder von Nirvana oder sonst was ist da erstmal gar nicht die Rede. Und wir werden sehen, dass das, was der Buddha jetzt hier Dhamma nennt, die fünf Eigenschaften, etwas ist, was auch außerhalb eines religiösen Kontextes eine Rolle spielt. Und ich will das an einem ganz simplen, banalen Alltagsbeispiel mal darstellen. Also wir nehmen mal an, uns betrifft es ja alle nicht mehr, wir gucken sozusagen auf andere. Da hätte jetzt jemand an einem Freitagabend über Gebühr zu Hause gefeiert. Ja? Soll ja manchmal vorkommen. Und dann kommt der Betreffende samstags oder sonntags in seine Wohnung wieder zurück und guckt sich das an und fällt fast in Ohnmacht. Man kann sich vorstellen, wie so eine Wohnung nach einer längeren Party aussieht. So, und der Entschluss ist jetzt ja, die Wohnung muss sauber gemacht werden. Ja, ja, das funktioniert nur, wenn diese fünf Eigenschaften da sind. Wenn diese fünf Eigenschaften nicht da sind, dann wird die Wohnung nie mehr sauber. Warum? Also der muss erstmal Vertrauen haben in die Existenz. Es gibt sowas wie Ordnung und Sauberkeit. Jawohl, das gibt's. Wenn er das nicht glaubt, wenn er da nicht mal die Ahnung hat, dass es sowas gäbe, wird er nie einen Staubsauger in die Hand nehmen. Vertrauen heißt auch, ich kann's, ja, ich kann's packen. Ich habe die Möglichkeit, ich habe die Fähigkeit, das wieder in Ordnung zu bringen. Wenn einer nicht dieses Vertrauen hat, dann wird auch die Wohnung nie mehr sauber. Und bei der Vorbereitung ist mir eine Zeitungsüberschrift mal eingefallen, die ich vor vielen Jahren mit Faszination gelesen habe. Da stand nämlich in einer Zeitung mit den großen Buchstaben, ihr kennt sie, Selbstmord, Frau hatte Angst vor Frühlingsputz. Ja? Die hatte einfach nicht genug Vertrauen, dass sie ihre Wohnung in Schuss kriegt. So, das nächste ist Tatkraft. Der Wunsch alleine, oh, möge doch meine Wohnung wieder sauber sein, oh, möge doch meine Wohnung wieder in Ordnung kommen, allein reicht nicht. Ja, auch ein Räucherstäbchen anmachen und so ist dafür zu wenig, sondern es ist notwendig, dass das Ziel, das ich vor Augen habe, auch angepackt wird, dass man sagt, so, jetzt packe ich das an, jetzt hole ich Putzmittel und jetzt mache ich was. Nächster Punkt ist Achtsamkeit. Ich muss wissen, was wann wie gemacht wird. Ja, in welcher Reihenfolge. Ich muss klar sein, an welcher Stelle ich gerade bin und wie die Sachen ablaufen. Also ich muss erst spülen und dann abtrocknen. Der Geist muss mir sagen, so, jetzt ist gespült, jetzt kannst du abtrocknen. Wo diese Grundfunktion nicht da ist, sind die einfachsten Vorgänge nicht machbar. Ich muss auch wissen, für was ich was einsetze. Wenn ich die staubsaugen will, muss ich einen Staubsauger holen, muss den sozusagen dann benutzen, wenn er ansteht. Und wenn ich eine Glasscheibe sauber machen will, kann ich keine Zahnpasta nehmen. Das ist ein übles Ergebnis. Also der Geist muss mir immer sagen, an welcher Stelle was passiert. Er muss wach sein. Und dann kommen wir zur Sammlung. Ist jetzt nicht meditieren gemeint. Also ich setze mich hin, mache die Augen zu und warte eine Dreiviertelstunde, mache dann die Augen auf und alles ist in Ordnung. Das ist auf der Ebene nicht gemeint, wo es um die Eigenschaften, um Dhamma geht, sondern hier ist schlicht gemeint, dass man für eine Zeit lang mal bei der Sache bleiben kann. Also wenn man nicht dauernd im Fenster rausguckt, ach ja, da fliegt der Vogel vorbei und da geht der Nachbar draußen vorbei, sondern dass man sich für die Zeit auf seine Aufgabe konzentrieren kann, dabei bleibt und nicht gleich wieder einen Spaziergang macht. Das ist Sammlung auf der Ebene von Dhamma, von Eigenschaften. Und das letzte ist Weisheit. Das habe ich ein bisschen schon reingebracht mit Sati zusammen. Da habe ich es ein bisschen schon vermengt. Weisheit sagt, was gemacht werden muss. Weisheit erinnert mich dran und zeigt mir, wie eine saubere Wohnung aussieht, was dazu gehört. Weisheit sagt mir, mit welchen Instrumenten zu Hause ich welchen Effekt erreichen kann. Das ist einfach das praktische Wissen, wie man mit den Dingen der Welt umgeht. So, nun ist das ein ganz simples, banales Beispiel gewesen, aber das kann man übertragen auf alle anderen Lebenssituationen auch. Ob ich Hobbygärtner bin, ob ich meinem Beruf nachgehe oder ob ich Präsident der Vereinigten Staaten bin. Im Grunde braucht's immer diese fünf Eigenschaften, um Leben zu bewältigen. Und jetzt der spannende Punkt, wie weit kommt man damit? Ja, welche Funktion haben diese fünf als Dhamma, als Eigenschaften? Da ist, glaube ich, schon klar geworden, dass in dem Kontext, den ich jetzt genannt habe, die fünf Indriya so eine Art dienende Funktion haben. Sie dienen dazu, abstrakt formuliert, meinen fünf Sinneswünschen entgegenzukommen. Sie dienen dazu, das Leben in eine einigermaßen Ordnung zu bringen. Sie dienen dazu, meine Lebenssituation nicht in eine Katastrophe enden zu lassen, sondern meine Lebenssituation wenigstens einigermaßen stabil und einigermaßen erträglich zu gestalten. Oder anders formuliert, wer diese fünf Eigenschaften in sich hat und sie pflegt und sie auch fördert, ist in der Lage, ja auf der Erlebensskala nach oben zu kommen. Möchte eine bessere Lebenssituation, wo weniger Unangenehmlichkeiten sind, wo weniger schmerzliche und dumme Erfahrungen sind, wo es einem unterm Strich besser geht. Das Dumme dabei ist nur, dass man auch mit perfekt ausgefeilten fünf Eigenschaften nicht wirklich an ein Ziel kommt, sondern dass die Möglichkeiten die Beschränktheit sozusagen mit sich haben. Mit diesen Fünfen komme ich nur immer wieder an einen bestimmten Punkt, aber merke schnell, ich komme nie an ein wirkliches Ende. Bei der Wohnung ist es am allerdeutlichsten. Gerade hat man gesaugt, ja, und schon liegen wieder Fussel da. Gerade habe ich gespült, Spülmaschine ausgeräumt und schon ist wieder eine Tasse da, die man neu reinstellt. Im Beruf ist das genauso. Man arbeitet 30, 40 Jahre, aber die Dinge sind nie getan, nie ein für alle Mal getan, sondern eine Arbeit, die erledigt ist, bringt die nächste wieder mit sich. Das heißt, die fünf Dhamma, die fünf Eigenschaften, so notwendig sie auf der relativen Ebene sind, so beschränkt sind sie. Sie sind nie in der Lage, unsere existenziellen Probleme zu lösen. Ja, sie führen uns immer nur im Rahmen von Samsara, sage ich mal, ein Stück nach oben, aber sie führen nie wirklich heraus. Sie begrenzen uns auf einen Lebenszusammenhang, der am Ende doch ja den Aspekt von Dukkha hat, nicht erfüllend ist, nicht wirklich zufriedenstellend ist. Und das macht deutlich, dass wir uns mit den Fünfen nochmal anders beschäftigen müssen, das heißt nochmal tiefer hinsehen, was ist denn da noch mehr an Musik drin, ja, denn das kann doch nicht wirklich alles sein. Und genau das ist der Grund, warum der Buddha diese Unterscheidung trifft zwischen den Dhamma, den normalen menschlichen Eigenschaften, und dem, was wir jetzt näher anschauen, den Indriya, die Heilsfähigkeiten genannt werden. Und um das tiefer zu verstehen, sollten wir auch nochmal uns in Erinnerung rufen, dass der Erwachte ja zwei ganz unterschiedliche Ebenen der Belehrungen gibt. Ja, die der Otto-Normalverbraucher oft gar nicht wirklich unterscheidet. Aber es ist sehr wichtig, dass man das auseinanderhalten kann. Da ist einmal eine ganze Menge von Anleitungen, die er gibt, damit wir uns innerweltlich zurechtfinden. Damit wir in dem, was wir Leben nennen, dass wir uns da zurechtfinden, dass wir uns da bewähren, dass wir im Alltag ja unseren Mann oder unsere Frau stehen. Und die Grundbelehrungen, die er da immer gibt, einmal Dana, das Geben, dann Sila, nicht, das ethische Verhalten, und dann auch der ganze Bereich Samadhi, das zur Stille und zur Ruhe zu kommen. Der Hintergrund dieser Belehrung ist einmal die Lehre von Karma. So wie du in den Wald hineinrufst, so schallst zurück. Wie du dich verhältst, so wirst du dein Leben erleben. Und deshalb sind die einführenden Lehren des Buddha zunächst darauf beschränkt, uns nur zu zeigen, wie man aus einem miserablen Leben ein besseres und aus einem besseren Leben ein möglichst optimales Leben erreichen kann. Es geht bis dahin, dass er sagt, ja, es geht sogar über das Menschliche hinaus, diese Anleitung. Er zeigt, wie wir sogar über das Menschliche hinaus in einer jenseitigen Existenzform himmlische Genüsse erfahren können. So weit geht es. Fußnote, und für viele ist das schon alles. Ist es sozusagen dann schon genug, dieses zu erfahren? Ja, wie kann ich aus einem kleinen, unbedeutenden, unglücklichen Mensch, wie kann ich da zu einer freudevollen und erhabenen Gottheit werden? Das ist legitim, aber das ist eben nur eine Ebene der Belehrung. Das Entscheidende ist was ganz anderes, nicht? Wenn der Buddha merkt, dass jemand in diesen drei Dingen zu Hause ist, in diesen vorbereitenden Lehren, also dann sagt so, jetzt erkläre ich dir, worauf es wirklich ankommt, das Entscheidende, nämlich den nenne das jetzt mal überweltlichen Aspekt der Belehrung. Wie ist es denn möglich, sich nicht nur innerhalb des Daseinskreislaufes in eine bessere Position zu heben, um wieder abzufallen, sondern wie kann ich denn diesen gesamten Komplex von Dukkha, diesen gesamten Leidenszusammenhang transzendieren? Das ist die eigentliche Belehrung des Buddha, die zeigt, wie man alles Gewordene, alles Bedingte, alles Entstandene hinter sich lassen kann, wie man die fünf Daseinsfaktoren durchschaut und deshalb ja transzendieren kann. Da ist die Praxis der edle achtfache Pfad. Das ist der Unterschied. Geben ist eine großartige Praxis, für alle hilfreich. Die Silas einhalten ist eine großartige Praxis. Aber den achtfachen Pfad mit der rechten Einsicht und der rechten Zielsetzung betritt eine ganz andere oder meint eine ganz andere Dimension. Hier ist der Hintergrund nicht etwa nur die Karma-Lehre oder die Lehre von Fortexistenz oder die Lehre von der Transzendierung von Vielheit, sondern hier ist der Hintergrund die vier heilenden Wahrheiten. Es hat einen Grund, warum ich das so ausführlich sage, weil nämlich an diesen beiden Ebenen man auch genau unterscheiden kann, was der Unterschied zwischen guten Eigenschaften und Heilseigenschaften ist. Die guten Eigenschaften, die immer empfohlen werden, selbstverständlich, die guten Eigenschaften belassen uns innerhalb des Systems. Da geht es mal besser oder mal schlechter. Aber die Heilseigenschaften führen uns raus aus diesem System und haben damit eine ganz, ganz andere Qualität. Darin sind die Befreiungsmöglichkeiten, die ich vorhin im Rahmen der Betrachtung über Citta schon mal angedeutet habe, hier nochmal für uns präsent. Diese fünf Dinge, Vertrauen, Tatkraft, Sati, Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit, sind die Potenziale der Befreiung. Da gibt es eine schöne Formulierung, die der Buddha gebraucht, um das Ganze wirklich auf den Punkt zu bringen. Er sagt, eine weltüberlegene Fähigkeit, die zum Wesen des Menschen gehört, lehre ich ihn nutzen. Eine weltüberlegene Fähigkeit, nicht eine, die da irgendwo innerhalb von Welt sich bewegt, das wären die Eigenschaften, die Dhamma, sondern jetzt eine Eigenschaft, die weltüberlegen ist. Ich habe vorhin gesagt, der große Kosmos und der kleine Mensch, der sich irgendwo bewegt, der arme Teufel. Und hier kehrt der Buddha das gleichsam um, sagt, einfach ausgesprochen, ihr seid nicht von der Welt abhängig, sondern die Welt ist von euch abhängig. Einfach ausgesprochen. Ja. Und warum abhängig? Erinnert euch nochmal an das Bild Citta. Citta malt. Die Welt ist nicht an sich und wir gucken sie an, sondern die Welt ist gemalt und wenn sie anders gemalt wird, dann erscheint sie auch anders. Und das ist das Weltüberlegene, dass der Maler jetzt mehr in den Blick kommen muss. Nicht das Gemalte, sondern der Maler muss uns mehr präsent sein und seine Farben. Und wir müssen gucken, dass seine Aufgaben und das, was er macht, dass sich das wandelt. Und wenn ich eben von der weltüberlegenen Fähigkeit gesprochen habe, ist das nichts anderes als die Zusammenfassung von den fünf Indriya. Nicht? Da werden die sozusagen nochmal ausgebreitet, die weltüberlegene Fähigkeit jetzt nochmal konkretisiert, dass wir sie im Einzelnen auch sehen. Und da gibt es einen Grundtext, der bietet jetzt nichts Neues, aber ihr hört sozusagen den Grundtext, in dem der Buddha das nochmal manifestiert, was ich sage. Diese fünf Fähigkeiten gibt es. Welche fünf? Die Fähigkeit des Vertrauens, die Fähigkeit der Tatkraft, die Fähigkeit der Achtsamkeit, die Fähigkeit der Einigung, die Fähigkeit der Weisheit. Diese fünf Fähigkeiten gibt es. So, und wir haben jetzt schon verstanden, dass diese fünf jetzt eine ganz andere Qualität haben. Das ist, glaube ich, deutlich geworden. Dass die Zielsetzung eine andere ist, nicht mehr im Leben sich zurechtfinden, irgendwie behaupten oder durchmogeln, sondern das Leben, die Existenz selbst in den Griff nehmen und letztendlich keine nur verändernde Funktion zu haben, sondern eine auflösende Funktion. Denn das ist ja das eigentliche Ziel der Dharma-Praxis. Alles, was Dukkha ist, und das ist alles Gewordene, ja. Nicht einfach nur zu verändern, überpinseln, neu tapezieren, sondern aufzulösen. Und genau das ist der Grund, warum der Buddha jetzt von Indriya spricht und nicht mehr von Dhamma. Indriya, die dann in den Übersetzungen, wenn sie gut sind, eben dann nicht mehr Eigenschaften oder Fähigkeiten genannt werden, sondern Heilsfähigkeiten. Das ist ein Stück Interpretation. Dieses Heil steckt in Indriya sozusagen nicht im Wort drin. Aber das Wort drückt aus, was mit Indriya gemeint ist. Und vielleicht bei der Gelegenheit auch nochmal einen Satz zu dem Wort selbst, dass wir das ein bisschen uns konkretisieren. Warum heißt das eigentlich so? Indriya wörtlich heißt zu Indra gehörend oder zu Indra passend. Und jetzt sagt unser Geist, ja, Indra kennen wir doch, das ist doch ein alter indischer Gott sozusagen. Im Pali-Kanon taucht er als der Gott Sakha auf, also der Chef der Götter der 33. Und damit ist im Wort schon angedeutet, warum das Indriya heißt. Nicht? Sakha ist der Chef, der sagt, wo es lang geht. Er ist die bestimmende Größe, er ist die beherrschende Größe. Und so sind die Indriya die beherrschenden Größen. Oder sie können die beherrschenden Größen von Existenz werden. Warum? Weil sie die Allerwelts-Indriya sozusagen in den Griff nehmen. Indriya können ja auch sein, also das Wort Indriya, vielleicht können wir später nochmal darauf eingehen, hat ja noch eine weitere Bedeutung. Die Fähigkeit zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken und zu tasten, sind ja auch Indriya, sind ja auch Fähigkeiten. Aber hier in einem anderen sozusagen Bedeutungszusammenhang. Und die Heils-Indriya sind die Fähigkeiten, die die Allerweltsfähigkeiten in die richtige Bahn lenken und letztendlich aufs Abstellgleis bringen. Also, Indriyas sind die bestimmenden Prinzipien, die beherrschenden Prinzipien. Vorhin habe ich sie die weltüberlegene Fähigkeit genannt, so hat Paul Debes das übersetzt. So, wo kommen die her? Also die fünf Eigenschaften hat jeder mehr oder weniger, auch die sind nicht naturgegeben. Aber wo kommen jetzt die Indriya als Heilsfähigkeiten her? Und da gibt's nur eine Chance. Von selbst kommt man nicht drauf, das ist das Dumme. Nicht? Also der fleißigste, energetischste Mensch, der vertrauensvollste Mensch, den es gibt, der achtsamste Mensch, der sich am meisten sammeln kann, die größtes Wissenspotenzial hat, hat keine Indriya, wenn nicht von außen die Belehrung kommt. Nicht? Wir haben ja schon oft gehört, dass Befreiung zwei Bedingungen hat. Das Wort des anderen, sprich des Buddha oder anderer Heilskundiger und das eigene tiefe Forschen an dieser Sache. Und das ist die Bedingung auch, wann und warum die Heilsfähigkeiten in unsere Existenz eintreten können, wenn man von einem Buddha oder einem adäquaten Lehrer belehrt ist. Wenn man nämlich erkannt hat, dass da, wo die fünf Daseinsfaktoren tanzen, dass da nur Elend ist, dass wo die fünf Faktoren der Existenz bestimmend sind, nicht die Upadana Kanda bestimmend sind, dass da Heil ausgeschlossen ist. Und das kann nur ein Buddha lehren. Oder anders formuliert, dass da, wo die drei Daseinsmerkmale sich permanent manifestieren, Vergänglichkeit, Wandelbarkeit, das Dukkhafte, das Leidhafte und die Substanzlosigkeit, wo die sind, ist keine Chance zur Vollendung oder zu dauerhaftem Wohl und Glück zu kommen. Deshalb ist die Entstehungsbedingung der fünf Indriyas sind die Belehrung durch einen Buddha. Ein Beispiel wird von einem Super-Buddha genannt. Hat mit Buddha nichts zu tun. Also ist einer, der irgendwie also trotzdem aus dem Schlaf erwacht, ist ein Eigenname. Da heißt es von diesem Super-Buddha, der ein Aussätziger war, ein armer, elender, unglücklicher Mensch, aber durch die vom Vollendeten dargelegte Lehre und Heilsordnung ist er zu Heilsvertrauen gekommen, zu Tugend, zu Erfahrungswissen, zum Zurücktreten, zum Klarwissen. Es ist hier an einem Beispiel mal genannt, wie jemand in einer elenden Lebenssituation, körperlich krank, trostlos, ja, einfach eine unglückliche Lebenssituation, er aber durch die Belehrung eines Buddha die fünf Indriya gewonnen hat. Ja, man kann nur sagen, was will der Mensch mehr? Da wird, wenn das eintritt, wenn dieses Phänomen sozusagen sich manifestiert, wird alles andere, was vorher war und was im Moment im Leben noch bedrückend sein mag, wird auf einmal alles unwichtig. So, kommen wir zum dritten Punkt. Ihr habt mitgezählt, ich habe ja gesagt, die fünf, ja, nennt es neutral, Dinge tauchen ja in drei Varianten auf. Wir haben gesprochen über die Eigenschaften, die Dhamma, jetzt die Indriya, die Heilsfähigkeiten. Und als drittes werden ja noch die Bala genannt, die Kräfte. Da fragt man sich, Menschenskind, ja, warum denn das? Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Muss man das alles wissen? Muss man nicht unbedingt. Man muss die fünf haben, ja, das würde reichen. Aber je genauer man sich die Dinge auch betrachtet, umso besser kann man in der Realität bestehen und so besser ist das auch für einen hilfreich. Also was ist denn jetzt der Unterschied in Gottes Namen zwischen einer Fähigkeit und einer Kraft? Und immer bei denselben Gegenständen. Mir ist gerade vorhin ein Beispiel nochmal eingefallen, wo man es sich möglicherweise klar machen kann. Also man hört immer wieder, dass Kleinkinder, also Babys, dass sie schwimmen können. Die haben offensichtlich die Fähigkeit zu schwimmen, obwohl sie es noch nie gemacht haben in ihrem Leben. Aber man weiß es erst, wenn man sie ins Wasser tut. Ja? Also wenn die konkrete Situation entsteht. Wenn die in ihrem Bettchen liegen oder in ihre Windeln voll machen, dann manifestiert sich diese Fähigkeit nicht, weil die konkrete Herausforderung fehlt. Und das ist einfach ausgedrückt der Unterschied zwischen Bala und Indriya. Die Indriya müssen sich in der konkreten Herausforderung manifestieren. Sie müssen sich zeigen. Sie müssen die Herausforderung des Lebens anpacken und da sich bewähren. Also konkretisieren. Und je öfter man etwas macht, umso stärker wird man in diesem Kontext. Ja, wenn ich einen Muskel oft trainiere, ein anderes Beispiel, umso kräftiger wird er. Der Muskel wäre sozusagen das Potenzial, ich kann etwas aufheben mit meinen Armen, aber erst wenn ich wirklich es tue, wird aus dieser Möglichkeit der Bewegung wird eine Kraft, wird so einem Bodybuilder, wenn ich das häufig trainiere. Und so sieht man auch den Zusammenhang zwischen einer Fähigkeit, die mehr eine Potenz ist, eine Möglichkeit, eine Anlage, eine Fähigkeit, und der konkreten Umsetzung in der Praxis, wo dann eine Kraft entsteht. Und auch hier hat der Buddha ein sehr schönes Gleichnis gebracht, das ist das Gleichnis vom Strom. Er sagt, stellt euch vor, da ist ein Fluss, der vom Westen in den Osten fließt. Normaler Vorgang. Aber in diesem Fluss ist jetzt eine Insel mittendrin. Und daran kann man sehen, was der Unterschied zwischen Bala und Indriya ist. Es ist immer ein Fluss, aber man kann ihn unterschiedlich sehen, je nachdem, wo man hinguckt. Wenn man nach Osten und Westen guckt, sieht man immer nur einen Fluss. Wenn man aber nach Norden und Süden guckt, sieht man komischerweise zwei Flüsse, nämlich links und rechts der Insel. Das eine ist vor und hinter der Insel ist ein Fluss und links und rechts vom Fluss, nein, von der Insel, sind es zwei Flüsse. Also dasselbe Phänomen, je nachdem, wie man es betrachtet, zeigt sich anders. So, was ist das Gemeinsame bei beiden Betrachtungen? Es handelt sich immer um Wasser. Und Wasser steht ja für Psyche. Also steht für die Kräfte, um die es geht. Das ist ja unser Thema. Aber wo ist der Unterschied? Wenn der Fluss keine Insel vor sich hat, kann er ungehindert strömen. Ja? Aber wenn eine Insel hat in der Mitte irgendwo, Widerstand hat, Gegenstand oder ja, Gegenständlichkeit, dann muss ich die Kraft jetzt bewähren, sie muss an diesem Hindernis Insel vorbei. Und das Subtile dabei, der Fluss ist nach Osten gerichtet, ja, ist dahin gerichtet, wo es hell wird morgens. Also das weitere Gemeinsame an beiden, an Bala und Indriya, sie sind auf das Helle ausgerichtet, sprich, sie sind auf das Heil ausgerichtet. Sie sind nur in eine Richtung orientiert, da wo es schön hell und angenehm wird. Ja. Und da sieht man, dass das im Grunde gar nicht unterschiedliche Dinge sind. Wir sollten uns jetzt nicht verwirren damit, oje, heute Morgen, bevor ich hierher kam, wusste ich noch, was die fünf Kräfte sind, jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr, jetzt habe ich nur 1000 unterschiedliche Ideen im Kopf. Das können wir im Kern alles vergessen, weil der Buddha darauf aufmerksam macht, wenn man die Dinge von unterschiedlichen Standpunkten betrachtet, dann zeigen sie sich anders, aber sie sind von der Grundeigenschaften gleich. Diese fünf sind Kräfte, die nach Osten gerichtet sind. Sie sind Kräfte, die aufs Helle gerichtet sind. Wenn man sich das merken kann, ist im Grunde das Entscheidende schon in unserem Kopf. So, jetzt will ich zum Abschluss noch mal ein paar wenige Bemerkungen machen. Ja, wenn man sie denn hat, diese fünf, was nützt es einem denn? Ne? Bringt es denn was? Also den abstrakten Formulierungen, die ich gebracht habe. Da nenne ich zwei in Anführungsstriche Erfolgsbeispiele für die Situation, dass jemand über diese Kräfte verfügt. Denn man kann sagen, wo diese fünf sind, wird gleichzeitig alles, was es in dieser Welt an Abstieg, an Verderben, an Niedergang gibt, wird mit diesen fünf verhindert. Und damit wird zugleich klar, dass die fünf Indriya nur dann wirklich vorhanden sind, wenn jemand in den Strom eingetreten ist. Und das ist die Definition. Den edlen achtfachen Pfad begeht nur jemand, der Strom eingetreten ist. Also nicht jeder, der da auf diesen acht Klaviertasten rumklimpert, geht schon den achtfachen Weg. Sondern nur jemand, der Strom eingetreten ist. So definiert der Buddha die Praxis. Und das wiederum bedeutet auf der anderen Seite, dass man die fünf Indriya haben muss. Also wer die fünf Indriya hat, wem die zur Verfügung steht, der ist am achtfachen Weg. Beziehungsweise wer am achtfachen Weg ist, der verfügt über die fünf Indriya. Und dann passiert genau das, der kann von sich sagen, versiegt habe ich die Hölle, versiegt den Schoß der Tierheit, versiegt das Gespensterreich, versiegt den Abweg, die üble Fährte, das Verderben. Hörer der Botschaft bin ich geworden, dem Verderben entronnen, eile zielbewusst der vollen Erwachung entgegen. Ich glaube, damit wird erst wirklich deutlich, was es bedeutet, über diese fünf zu verfügen. Dass man den Abgründen der Existenz entronnen ist, und zwar ein für alle Mal, Rückfall unmöglich, ja, also nur noch Einbahnstraße, der Fluss ist nur noch nach Osten gerichtet. Auch wenn der noch mal eine Biegung macht, ist in Ordnung. Aber die Richtung stimmt, es geht auf das Helle zu, ein für alle Mal. Es gibt noch weitere Aufgaben zu lösen, das wohl. Es ist noch nicht alles abgehakt. Diese fünf müssen noch eingesetzt werden. Also die müssen wirklich noch Kräfte sein. Sie müssen noch Hindernisse überwinden. Aber eines ist völlig sicher. Es kann nur noch nach oben gehen. Es kann nicht mehr existenziell nach unten gehen. Das ist nochmal auf den Punkt gebracht, die existenzielle Bedeutung von diesen fünf. Also es gibt ein weiteres Erfolgsbeispiel. Ich bringe jetzt mal an das Ende der Entwicklung. Dass der Arahat selbst, also der, ja, eigentlich keine Aufgaben mehr zu erfüllen hat, der den Leidenszusammenhang völlig überwunden hat, also der nicht nur die Daseinsabgründe hinter sich hat, sondern der alle Facetten von Unzulänglichkeiten überwunden hat, der auch keine weiteren Aufgaben mehr zu erfüllen hat. Das heißt, sehr immer getan ist, was zu tun war, nicht? Das brahmische Leben ist gewirkt, erledigt, abgehakt, Punkt, nichts mehr zu tun. Und da heißt es, versiegt ist die Geburt. Nicht mehr die Daseinsabgründe sind ja erledigt, sondern versiegt ist die Geburt, vollendet der Brahma-Wandel, gewirkt das Werk, nichts Höheres gibt mehr über dieses hier, erkennt er. So, das ist, wenn ihr wollt, der Endpunkt, der sich dann ergibt, wenn man über diese fünf Fähigkeiten verfügt, wenn man diese fünf Fähigkeiten als Kräfte einsetzt und genug Zeit und Geduld aufbringt, um alle diese Aufgaben zu erledigen. Ich will einen Satz oder zwei Sätze noch zum Abschluss sagen, weil ich, ob ihr es bemerkt habt, weiß ich nicht, ein bisschen unterschiedliche Varianten vorgelesen habe. Es gibt diese Standardvariante Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit. Das ist sozusagen das ist der Prototyp, wenn der Buddha über die fünf spricht. Aber ich habe zweimal gestern Abend und auch heute im Zusammenhang mit Superbutto eine andere Variante vorgelesen, die lautet so: Da hat jemand Vertrauen erworben, Sittlichkeit erworben, Erfahrung erworben, Entsagung erworben und Weisheit erworben. Das klingt zunächst mal, das ist ein anderes Thema. Ist es aber nicht, wenn ihr genau aufpasst, der Anfang war identisch, das Vertrauen. Das Ende war auch wieder identisch, die Weisheit. Es waren noch insgesamt fünf, aber der Mittelpart ist ein bisschen anders definiert. Wo ich heute Morgen gesagt habe, Virya, die Tatkraft, steht jetzt Sila. Klingt erstmal ganz anders, aber im Grunde ist es dasselbe. Weil für uns, sagen wir, Laien, die wir jetzt nicht so tief praktizieren, wie, sagen wir, tief praktizierende Mönche, ist ja gerade der Bereich Sila der Bereich, wo man die meiste Tatkraft aufwenden muss. Also das ist mehr eine Konkretisierung des abstrakten Ausdrucks Tatkraft, wird hier gezeigt, was Tatkraft bewirken soll, nämlich im Bereich der Sila zu gucken. Halte ich die ein? Wo klemmt's? Wo muss ich noch ein bisschen was tun? Wo kämpfe ich, dass ich ja mit meinen Schwierigkeiten zurechtkomme? Und ähnlich ist es auch da, wo ich von Achtsamkeit, von Sati gesprochen habe. Nicht? Sati ist die psychologische oder psychische Funktion, wenn ihr so wollt, die Geistesfunktion der Klarheit, der Bewusstheit, der Wahrheitsgegenwart. Und hier wird gesprochen von Sutta, vom Gehörten, vom Gelernten, vom Erfahrenen durch andere. Das ist auch Wahrheitsgegenwart, aber keine durch eigene unmittelbare Beobachtung, sondern eine Wahrheitsgegenwart, wenn ihr so wollt, aus zweiter Hand, weil andere mir sagen, was die Wahrheit ist. Auch das ist eher etwas, was für unsere Lebenssituation zugeschnitten ist. Wir haben Wahrheit eher durch das Hören der Lehre, als dass wir in Satipatthana zu Hause sind, um 24 Stunden am Tag Wahrheit direkt zu sehen. Und das Dritte ist natürlich ähnlich. Das Vierte muss ich sagen, wo es um Samadhi geht, um Sammlung. Ja, jeder stellt sich dann einen Meditierenden vor. Das ist ja ein Prototyp auch von Sammlung, die Versenkungen, die Vertiefungen. Und hier wird auf einmal von Loslassen gesprochen, von Geben. Loslassen ist vielleicht, oder zurücktreten, hat die Übersetzung gesagt. Das klingt auch mal zunächst ganz anders, aber im Grunde geht das genau in dieselbe Richtung. Ja, wer loslassen kann, wer geben kann, ist ja an der Front Samadhi im Konkreten, im Kleinen zu üben. Eben nicht mehr an der Vielfalt zu kleben, nicht mehr haben zu wollen, nicht mehr zu ergreifen, sondern an Einzelpunkten zu sagen, okay, brauche ich nicht mehr, kann weg, kannst du haben. Also dieses Prinzip des Loslassens ist ja eine der Grundübungen, die zu Samadhi führt. Jetzt vielleicht nochmal zur Ergänzung, damit da keine Verwirrung entsteht, wenn uns unterschiedliche Varianten derselben Dinge begegnen. Jetzt noch einen letzten Ausblick auf heute Abend. Heute Abend lesen wir einen Text und ich habe mal einen rausgesucht, eine Kombination aus der mittleren Sammlung 26 und 36, wo jeweils der Buddha aus seinem eigenen Leben berichtet, wo er sagt, wie es bei ihm war und wo die fünf, ich nenne es jetzt nur mal die fünf, auftauchen. aber wir werden sehen, dass da diese fünf noch in einer unvollkommenen Weise auftauchen. Denn wir erfahren oder erleben den Buddha zu einer Zeit, wo er noch nicht Buddha war, sondern wo er erst noch Buddha werden wollte. Er hat über diese fünf Eigenschaften verfügt, aber noch nicht unbedingt über die fünf Indriya. Und das mag ein Stück weit Illustration sein, wie diese fünf, mit denen wir uns ja beschäftigen, im Leben des Erwachten einer oder des Bodhisattva eine Rolle gespielt haben, aber noch in einer begrenzten Manifestation da waren. Das mag es für den Moment gewesen sein. Wir haben jetzt die übliche Pause und nachher kommen wir zur Aussprache. Seid so gut, erholt euch gut bis dahin.